Hallo, willkommen im Saal 2 um 20.30 Uhr, gefühlt jedenfalls. Ich mach's kurz, es geht um die biometrische Vollerfassung. Ich gebe weiter an Konstanze und Starbuck vom CCC. Bitteschön.
Ja, so treffen wir uns alle Jahre wieder quasi zum neuerlichen Vortrag über Biometrie und den biometrischen Reisepass. Wir haben auch im Jahr 2007 wieder einige zu berichten. Wie die meisten von euch mitbekommen haben, ist es tatsächlich jetzt losgegangen, nämlich am 1. November, nicht nur testweise, sondern jetzt ist der Ernstfall eingetreten. Wir haben also jetzt nicht nur digitale Gesichtsbilder in unseren deutschen Reisepässen, sondern auch die Fingerabdrücke. Und dankenswerterweise hat sich unser Bundesinnenminister zur Verfügung gestellt, hier kurz ein paar einleitende Worte zu sagen. Und ich überlasse quasi die Einführung jetzt unserem Innenminister.
Liebe Mitbürger, ich möchte Ihnen den neuen elektronischen Reisepass der zweiten Generation heute vorstellen. Wer ab heute, dem 1. November 2007, einen neuen Pass beantragt, wird dieses Dokument ausgestellt bekommen.
Soweit so gut. Also ich denke, er macht da doch echt einen sympathischen Eindruck und wir haben uns ja bestimmt alle mindestens so doll wie er gefreut. Und wir wollen doch jetzt, wie es sich für ein paar ordentliche Hacker gehört, die technischen Details besprechen. Das heißt, wir werden darstellen, wie eigentlich die tatsächliche Prozedur auf den Meldeämtern aussieht. Wir werden Berichte abgeben dazu, wie die Propaganda und die Realität auseinanderfällt. Und wir werden immer wieder zurückkommen auf die Tatsachen, die wir die letzten Jahre erzählt haben in Bezug auf die biometrischen Feldtests, die wir ausgewertet haben und wie die Ergebnisse jetzt mit der Realität zusammengehen. Also so sieht es zunächst mal aus nach der PASDAN-Verordnung. Die quasi Zeigefinger der rechten und der linken Hand sollen also aufgenommen werden und wenn dem irgendwas entgegensteht, dann können alternativ Daumen, Mittelfinger oder Ringfinger aufgenommen werden. Wir haben auf der CeBIT bereits von der Bundesdruckerei an deren großen Stand erfahren, wie da die Details sind und die werden wir jetzt so einzeln entblättern. Und ja, wir konnten nochmals unseren Innenminister überzeugen, weitere Worte zu uns zu sagen.
Im neuen Pass werden nun zwei Fingerabdrücke gespeichert. Darauf haben sich alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union verständigt, um Pässe sicherer zu machen. Die organisierte Kriminalität, die terroristischen Netzwerke nutzen modernste Technologien.
Damit hat sich auch gleich die Warum-Frage erledigt, aber vermutlich habt ihr ja die letzten Jahre schon gelernt, dass wir natürlich diese neuen sicheren biometrischen Reisepässe brauchen, um die Terroristen zu fangen.
Kannst du mal kurz dein Mikro anmachen, bitte? Test, danke. Okay.
Na dann los.
Verwirr mich doch nicht so. Die Hardware, so genau. Das ist mit der Hardware ist halt ein bisschen eine komplizierte Sache. Also es muss ja halt für so Großprojekte immer eine Ausschreibung geben. Und was sie halt getan haben, ist tatsächlich, sie haben es ausgeschrieben unter ein bisschen mysteriösen Umständen, wo dann ein bzw. zwei Anbieter gefunden, wovon gegen den Geschäftsführer des einen Unternehmens irgendwie noch ein Ermittlungsverfahren läuft, wegen Bestechlichkeit.
Wir können ruhig den Namen nennen. Das ist ein offizielles Ermittlungsverfahren. Das ist die Firma Dermalog.
Also das sind die halt einen Großteil der Scanner tatsächlich liefern werden. Und weswegen sie angeklagt sind, war halt wirklich auch wegen ähnlicher Sachen. Halt, es ging um die E-Pässe in Malaysia, wo sie halt auch halt unter Zuhilfenahme von Finanzmitteln den Auftrag gekriegt haben.
Korruption heißt der Vorwurf, oder?
Korruption heißt der Vorwurf. Und wie das Verfahren in der...
Ah, okay.
Hat er Geld gegeben oder genommen?
Er hat Geld gegeben. Oder?
Ja, zu dieser Tatsache gab es auch tatsächlich eine kleine Anfrage im Bundestag, wo die FDP-Fraktion nachgefragt hat, ob der Bundesregierung diese Tatsache bekannt sei, dass die Firmen, mit denen die Bundesdruckerei zusammenarbeitet, eben unter also Mitarbeiter dieser Firmen, führende Mitarbeiter, also unter Anklage stehen. Und die Bundesregierung hat darauf schlicht geantwortet, dass es ihr zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht bekannt war und dass sie jetzt, da es ihr bekannt ist, keinerlei Aktionen vornehmen wird, wird eigentlich nichts tun.
Also selbst wenn halt er verurteilt wird rechtskräftig als praktisch Geschäftsführer dieser Firma, ist halt der Auftrag trotzdem noch bei der vergeben.
Wir kommen auch auf die Hardware nochmal zurück, weil wir also an dieser Hardware ja auch konkrete Tests gemacht haben.
Also vielleicht noch ein bisschen irgendwie ins Detail gehen. Das ist halt ein optischer Scanner. Nach FBI-Anforderungen mindestens 500 dpi und das erreicht er auch. Wir rechnen so insgesamt mit ca. 18.000 Scannern, die natürlich irgendwie sowohl in den Meldeämtern als auch an den den Grenzstationen aufgestellt werden. Und wie gesagt, das ist halt eigentlich von der Firma und von noch einer anderen Firma, aber ein Großteil macht halt wirklich Dermalog, die auch schon Systeme im Angebot haben für 10 Finger parallel aufnehmen. Also da geht nachher auch der Blick hin, wo wir nochmal drauf eingehen werden später.
Ja. Und also was wird denjenigen, der einen Reisepass beantragt, also denn erwarten mit dieser Hardware? Er wird eben versuchen, dort seine Fingerabdrücke abzugeben, mit Hilfe natürlich der Sachbearbeiter dort.
Jetzt werden wir mal kurz erläutern, wie es tatsächlich abläuft, also was wir halt auf der CeBIT schon erfahren haben.
Nein, dafür haben wir den Innenminister.
Ah, okay.
Der Innenminister erklärt uns mal kurz, wie es laufen wird.
Bei der Beantragung des Passes müssen die beiden Zeigefinger nur ganz kurz auf einen elektronischen Scanner gelegt werden, um die Fingerabdrücke zu erfassen. Bei einer biometrieunterstützten Kontrolle, zum Beispiel am Flughafen, geht es ähnlich schnell.
Aha, es geht also ähnlich schnell. Man muss sich nur ganz kurz auf die Scanner legen. Und die Prozeduren sind also in diesen Anlagen oder Annexen der Passverordnung sehr konkret beschrieben mit Handlungsanweisungen, damit eben die Sachbearbeiter in den Meldeämtern sich daran halten können. Und zum Beispiel konkrete Anweisungen, was passiert, wenn eine Aufnahme nicht korrekt läuft.
Also der Vorgang sieht halt so aus, dass halt zuerst mal festgestellt werden muss, ob überhaupt die Hände vorhanden sind. Ansonsten gibt es halt so einen Fleck, irgendwie die Hand ist nicht vorhanden. Was das bedeutet, irgendwie kommen wir später nochmal dazu. Dann wird halt normalerweise der Zeigefinger von der rechten und von der linken Hand genommen. Wenn dort die Qualitätsüberprüfung in dem System sagt, es ist keine ausreichend hohe Qualität, wird halt weitergemacht mit Daumen, Ringfinger und Mittelfinger und Ringfinger. Der kleine Finger fällt per Definition raus, weil er hat halt einfach zu kleine Fläche und damit zu wenig Minutien. Der interessante Punkt ist, was passiert, wenn halt bei allen 8 Fingern die Qualitätsgrenze unterschritten wird. Und da ist die Aussage wirklich sehr interessant, das muss ich einfach auf der Zunge zergehen lassen, was sie dann getan haben. Sie sagen, ja, dann nehmen wir halt einfach den mit der besten Qualität und schreiben den so rein. Das heißt, irgendwie alle mögliche Sicherheit, die sie vielleicht mit diesen Fingerabdrücken noch irgendwie in die Pässe hätten reinbringen können, haben sie halt mit dieser Entscheidung halt einfach mal ad absurdum geführt, weil ohne so einen festgelegten Grenzwert dieses System praktisch null und nichtig ist.
Ja, wir hatten also diese Tatsachen bereits im April auf der CeBIT erfahren und auch noch mehrfach bei der Bundesdruckerei ziemlich ungläubig nachgefragt, ob dieses tatsächlich das Verfahren sein wird. Und es war tatsächlich so, und von März bis Juli war ja auch in den Testmeldeämtern hier in Deutschland diese Prozedere schon ausprobiert worden. Sie machen es also de facto auch so. In den Meldeämtern, in denen es getestet wurde, die sind sozusagen jetzt hilfreich für alle Meldeämter. Die geben zum Beispiel eben ihren Kollegen Tipps und Hinweise aus den in den einigen Monaten gesammelten Erfahrungen. Zu diesen konkreten Tatsachen kommen wir noch. Was jetzt hier noch konkret steht, hier geht es darum, wenn es also nicht korrekt läuft, dann muss man eben den gesamten Aufnahmeversuch wiederholen. Angegeben ist von Seiten der Bundesdruckerei, dass man etwa 2,5 Minuten braucht, um also diese Fingerabdrücke aufzunehmen. Das ist natürlich totaler Unsinn. Wer von euch schon mal da war und es probiert hat, wird es bestätigen können. War schon hier? Ist eigentlich jemand hier mit einem biometrischen? Oh, wir haben einen.
Wo? Der mit dem Bier da hinten? Willst du nachher mal vorkommen?
Wir können dein Problem lösen.
Sonst jemand, der noch einen ohne Fingerabdrücke, aber schon einen elektronischen hat?
Yeah, wir haben mehrere.
Wird langsam mehr, okay.
Ja, da wird es ja eine lange Schlange geben.
Also wir haben hier die Möglichkeit, die nachher die unbrauchbar zu machen.
Genau. Also wenn man diese Prozedur also ein zweites Mal durchführt und klar ist, dass weder ein falscher Finger aufgelegt wurde, noch eine fehlerhafte Kennzeichnung durch den Sachbearbeiter oder sonst irgendein Fehler von Seiten des Beantragenden vorliegt, dann hat man eigentlich als Sachbearbeiter nur noch eine Möglichkeit, sondern also die Möglichkeit besteht eigentlich darin, dass man sagt, Merkmal ist nicht verfügbar. Und diese Nichtverfügbarkeit ist aber auch noch anders definiert, nämlich ja, quasi in den im Annex steht bereits drin, wie eigentlich nicht verfügbar definiert ist. Klar, das, was erstmal ziemlich naheliegend ist, Arm und Hand fehlen, klar. Also wir haben natürlich in Deutschland gar nicht so wenige Arm, Hand oder Finger amputierte, die können natürlich dann nicht enrolled werden, also nicht erst erfasst werden. Natürlich dann, wenn man einen großen Verband oder einen Gips hat. Oder aber weitere Gründe sind nicht ausgeschlossen.
Also was Sie hier halt getan haben, ist, Sie trennen halt in temporäre Gründe und endgültige Gründe. Das heißt, wenn halt die Hand nicht da ist, dann wird halt, gibt es halt das Feld, irgendwie hat keine Hand, also muss halt nicht weiter zur Fingerabdruckabgabe, für später auch. Wenn ihr halt nur temporäre Gründe vorliegen, wie halt Verband oder Gips oder halt Pflasterreich zum Beispiel auch, dann geht man hin und kriegt die Aussage, ja, wir können Ihnen leider keinen 10 Jahre gültigen Pass ausstellen, aber Sie haben die Möglichkeit, irgendwie später wiederzukommen und einzuholen. Und wenn Sie jetzt ganz dringend einen brauchen, dann geben wir Ihnen halt einen temporären ohne Fingerabdrücke, der ein Jahr gültig ist. Das heißt, auch hier wieder mögliche Sicherheitsgewinne einfach ad absurdum geführt, indem man halt einfach alle Jahre hin muss, dafür aber halt drumherum kommt, seine Fingerabdrücke abzugeben.
Also die... Also, ja, ich kann die Frage mal wiederholen. Genau. Ja.
Hast du? Also die Frage war, ob es schon Aussagen gibt, was passiert, wenn man halt jedes Jahr mit einem Pflaster in der Hand kommt und es halt immer wieder versucht. Gibt es natürlich noch keine Aussagen, weil Sie haben es halt erst vor 2 Monaten eingeführt. Aber Sie können die halt ja nicht beweisen, dass du es absichtlich getan hast. Und deswegen glaube ich nicht, dass die kleine Meldestellenbeamtin oder wer auch immer dort sitzt, eine Liste hat und irgendwie sagt, Sie sind aber die letzten 3 Jahre schon so wiedergekommen. Also du musst dir natürlich im Klaren sein, dass es halt große...
Wenn Sie alle speichern, dann das vielleicht auch.
Also es gibt auf jeden Fall irgendwo Datenbanken, die halt aussagen, wie viele Leute pro Meldeamt irgendwie so aufgetreten sind, halt einfach um einen Qualitätstest auch zu machen. Und wenn halt bei einem Meldeamt es besonders häufig auffällt, dann werden Sie da vielleicht nochmal besonders hingucken, aber eigentlich sollte da halt irgendwie nichts weiter passieren.
Also die Opportunitätskosten, sich mal einen Gips irgendwie an die Hand zu machen, sind auch wieder nicht so schlimm. Ist auch eine interessante Erfahrung. Natürlich, sich die Hand abzuhacken, würde ich für ein bisschen überzogen.
Also das ist der ganz wichtige Punkt, ist der letzte Satz dabei, dass weitere Gründe nicht ausgeschlossen sind. Das heißt, es gibt zwar feste Vorschriften, allerdings sind halt immer noch die Sachbearbeiter in der letzten Instanz die Entscheidungsträger und können halt sagen, ja, irgendwie, wenn du halt keine Lust hast, den Fingerabdruck drauf zu machen, dann lassen wir dich einfach mal durchgehen. Also auch hier wieder die Möglichkeit, ohne Fingerabdruck durchzukommen, wenn man halt gut Social Engineering kann, irgendwie den Beamten, die Beamtin davon überzeugen kann, dass man keine Fingerabdrücke hat.
Ja, aber entschuldige, die Terroristen haben doch sowieso immer gültige Pässe, weil sie sich doch total unauffällig benehmen.
dann sollten wir nur die festnehmen, die Fingerabdrücke im Pässen haben. Einsperren.
Anyway, wir haben uns natürlich zuweilen auch freuen können, als wir die konkreten Anweisungen für die Meldebeamten gelesen haben, denn sie haben offensichtlich unsere Sicherheitshinweise erkannt. Denn der Sachbearbeiter muss sich davon überzeugen, dass der Antragsteller keine Attrappe eines Fingers oder Ähnliches verwendet. Da waren wir doch höchst erfreut, dass also zumindest die Sachbearbeiter angehalten sind, vielleicht mal an den Minutien zu schaben, ob da nicht was drüber klebt oder so in der Art und mal zu gucken.
Können wir dich kurz fragen, ist das bei dir passiert? Wollten Sie deinen Finger? Super! Also die Antwort ist es nicht nein, passiert. Wie zu erwarten war es. Ich meine, keiner in der Meldestelle wird irgendwie sagen, zeig mal deinen Finger, wir müssen jetzt genau raufgucken. Das ist einfach mal illusorisch, steht halt wieder in irgendwelchen blöden Gesetzestexten. Aber es wird sich halt einfach keiner dran halten.
Wir sind natürlich, wie immer, also die gesamte Biometriegruppe im CCC immer schwer interessiert an Tatsachenberichten aus den Meldeämtern. Zum Camp hatten wir diese interessante kleine Bit mit den Gesichtern. Aber heute haben wir uns ja ein bisschen auf die Fingerabdrücke spezialisiert.
Ja, das
ist. Wenn man dann kann man den Rohrstoff mittig angenommen. Kann auch 10 Mal sauber machen, klappt nicht.
Willst du vielleicht mal wiederholen?
Also, die Aussage war, dass halt gerade bei älteren Leuten die Fingerabdrücke bzw. die Minutien halt nicht ausreichend mehr ausgeprägt sind und deswegen halt die Erkennung dort deutlich schwieriger ist. Was wir, also werden wir nachher auch noch kurz darauf eingehen, und haben wir auch schon in den letzten Jahren immer wieder gesagt, weil es halt irgendwie auch wirklich Studien darüber gibt, die halt diese Aussage auch bestätigen.
Also die natürlich auch dem Bundesinnenministerium und der Bundesdruckerei zur Kenntnis gelangt sind, denn schließlich haben Sie diese Studien ja in Auftrag gegeben.
Also Sie sind übrigens auch, also bevor Sie diese Gesetze verabschiedet haben, wussten Sie genau, dass es halt einfach schief gehen wird.
Naja. Wir wissen ja unter unseren letzten Jahren, was das eigentliche Ziel dieses Projektes ist, nämlich die Wirtschaftsförderung. Und zumindest teilweise haben Sie ja diesen Punkt durchaus erreichen können. Wir machen hier an der Stelle, weil wir gerade über die Attrappen oder Ähnliches reden, einen kurzen Exkurs. Wir haben es beim Jahresrückblick gestern schon berichtet. Es gab ja den sogenannten Edeka-Hack. Und zwar, das betraf das Dermalog-Gerät in den Edeka-Märkten, die, ich glaube, jetzt sind schon mehr als diese vier, aber Straubing, Ingolstadt, Saaldorf und Bergen waren so diese Pilotprojekte von Edeka. Und vielleicht,
also es gibt inzwischen schon über 100 Edekas, machen es inzwischen in Süddeutschland schon, und die, es wird sich auch noch weiter verbreiten, weil halt gerade das, was wir Ihnen gesagt haben, ist natürlich eingetreten, aber Sie haben es natürlich wieder ignoriert. Um da vielleicht noch ein bisschen detaillierter drauf einzugehen, es kam ein Reporter von Plus Minus auf uns zu und meinte, ja, wir haben da irgendwie eure Internetseite gefunden, ihr könnt auch Fingerabdrücke nachmachen. Und da bei uns im Süden gibt es halt irgendwie lauter Edeka-Märkte, die damit rumprallen, dass man da jetzt auch schön bargeldlos und ohne Kreditkarte nur mit dem Fingerabdruck bezahlen kann. Und wir würden das halt ganz gerne mal testen. Was sie halt getan haben, ist, sie haben halt einen Mitarbeiter ein Glas anfassen lassen, was sie dann zu uns runtergebracht haben, und wir halt irgendwie die übliche Prozedur, wie es halt seit 2,5 Jahren bei uns auf der Seite steht, wie das alles funktioniert, einen Fingerabdruck damit nachgemacht haben, haben dann halt irgendwie denen das noch hingeschickt, weil das war alles der totale Stress, weil wir irgendwie mit der Zeit das verplant hatten, beziehungsweise sie haben das verplant, also es war halt einfach eine Misskommunikation und wir mussten das halt alles in einer Stunde hinreißen, also es geht halt auch dann relativ schnell, wenn es sein muss. Auf jeden Fall haben sie dann am nächsten Tag halt selbstständig die Attrappen in der Hand gehabt, haben die sich auf den Finger geklebt, sind damit in den Edeka gegangen und haben halt auf Kosten, also derjenige, der den Finger, also den Sensor überwunden hat, hat halt auf Kosten seines Kollegen praktisch eingekauft, und also praktisch im überwachten Szenario einen gefakten Fingerabdruck benutzt, was wir halt auch schon seit 2 Jahren erzählen, dass das geht, aber jetzt wurde es halt wirklich mal im Fernsehen gezeigt und die Reaktionen waren halt teilweise auch eindeutig, wobei halt gerade der Edeka-Mensch sehr verwundert war und meinte, ja, wir können auch nichts dafür und wir wissen auch nicht, wie das jetzt funktioniert. Und der Hersteller von dem System halt auch meinte, ja, aber es ist doch immer noch viel sicherer, als irgendwie man die Geldkarte und die PIN klaut. Also da ist eindeutig Lernresistenz auf der anderen Seite.
Ja, also Dermalog hat auch noch offiziell dazu verlauten lassen, dass es im Süden von Deutschland alles ein bisschen anders wäre. Fand ich auch eine sehr interessante Aussage, was immer der Mensch damit meint. Vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit noch betonen, dass wir nicht dabei waren. Das heißt, wir haben ihnen nur technische und Verfahrenshilfe geleistet. Die haben tatsächlich, also die beiden Reporter, haben es tatsächlich selbst gemacht. Also wir haben ihnen nur gesagt, wie sie es machen müssen. Also wir werden auch mal gerne zu Ihnen fahren, aber wir wollen damit eigentlich nur noch mal sagen, wie einfach die Sache ist. Ihr könnt es auch gerne echt mal selbst machen, macht Spaß. Dadurch, dass wir das für diverse Fernsehteams unten im Berliner Club jetzt schon mal gemacht haben, also wir können schon recht schnell, weil wir wollen meist, dass sie dann schnell wieder gehen und ihre Bilder haben. Und also man kann die Prozedur noch beschleunigen. Also wenn man es ein paar Mal gemacht hat, entwickelt man eine gewisse Fingerfertigkeit dafür. Das ist tatsächlich also kinderleicht. Was?
Nein. Also es war ja im Einverständnis mit demjenigen, dessen Fingerabdruck kopiert wurde.
Wenn man natürlich in betrügerischer Absicht macht, wäre das eine andere Sache. Aber es war ja natürlich nicht so, dass sie das Geld behalten haben, sondern die wollten ja nur vorführen, dass diese Systeme unsicher sind. Also wir würden uns natürlich auch niemals strafbar machen. Nee. Aber wir möchten natürlich von den ganzen Betrügern, die ja offenbar, also wenn man unserem Innenministerium glaubt, sowieso hier in Scharen lungern, warnen.
Wir haben da eine Frage.
Okay. Ja, ganz kurz in dem Zusammenhang eine Frage auch zur Qualität dieser Fingerabdrücke. Ich habe irgendwann mal gelesen, es ist schon länger her, dass man mal jemand nachgewiesen hat, dass zumindest zu Täteridentifizierungszwecken Fingerabdrücke überhaupt nicht valide sind. Dass also da eine riesen Fehlerrate drin ist. Ist es durch diese Geräte jetzt besser geworden? Oder?
Also wo siehst du die Fehler, also die Fehleranfälligkeit? Bei der Abnahme von Gläsern oder allgemein die Identifizierung per Fingerabdruck?
Das bezog sich in dem Falle auf diese Tintengeschichten da, die man normalerweise...
Also kriminalistisch sozusagen. Ja. Also man muss schon sagen, dass die sogenannte Daktyloskopie, also auch die kriminalistische Verwendung von Fingerabdrücken auf jeden Fall sehr gut funktioniert seit Jahrzehnten. Also es gibt bereits Bücher aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts darüber, wie gut es funktioniert. Man muss schon sagen, dass der Fingerabdruck für Ermittler eine sehr sinnvolle Sache ist.
Habe ich anderes gelesen, aber...
Also wahrscheinlich, was du wahrscheinlich meinst, ist die Abnahme von Gegenständen, um daraus hin irgendwie dann festzustellen, welche Person sich an diesem Ort befunden hat. Das ist durchaus, also das ist wirklich noch der Knackpunkt an der ganzen Sache, halt wirklich gute Fingerabdrücke zu finden. Es gibt eine Diplomarbeit, irgendwie auch schon eine Weile her, die halt sowas sagte wie, jeder Mensch hinterlässt pro Tag ungefähr 35 gut verwendbare Fingerabdrücke. Ist wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber wenn man sich halt wirklich ein Opfer ausgesucht hat und halt einfach mal ihnen wirklich ein Bierglas vorher putzt, hinstellt und dann wieder wegnimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr groß, dass da gute Bilder rauskommen, wie wir nachher
auch noch zeigen werden. Da haben wir ja nachher auch noch ein Beispiel. Also wer jetzt die letzten Jahre nie da war, es ist natürlich klar, dass der Mensch eine gewisse Fettschicht auf seinen Fingerkuppen hat und dass man auf allen glatten Oberflächen Fingerabdrücke einfach hinterlässt, weil solange man noch lebt. Also irgendwie. Okay, aber wir kommen mal von dieser Episode mit Edeka, die eigentlich sehr interessant war und ein gewisses Medienecho hervorgerufen hat, zu dem Punkt, den wir hier auf jeden Fall nochmal betonen wollen, den du vorhin schon kurz erwähntest.
Was ich eigentlich noch kurz sagen wollte, ist, dass halt wirklich diese Sensoren, die dort verwendet werden, in keiner Weise den Sensoren unterschiedlich sind, die an der Grenze oder in den Passämtern benutzt werden. Das heißt, man kann halt das, was man dort gemacht hat, sowohl in der Meldestelle als auch an der Grenzkontrolle so tun.
Und wir würden doch echt gerne mal chaosgeneigte Passbeantrager bitten, das einfach mal zu probieren. Da wir beide schlau waren und uns früh genug einen nicht biometrischen Pass geholt haben, können wir das einfach nicht selber probieren. Aber wer sowieso einen holen muss, könnte es doch einfach mal schlicht probieren. Genau. Die helfen auch gerne beim Attrappenbasteln.
Ja, hat hier vielleicht jemand vor, demnächst sich einen Pass zu holen?
Ah, das wird er vielleicht jetzt nicht sagen.
Aber also gerne irgendwie im Nachhinein.
Oh, da hinten, ich hab's gesehen. Ja. Könnte in der vorletzten Reihe dann die Leute dafür sorgen, dass er sitzen bleibt? Also wie gesagt, wir hatten ja schon erwähnt, wir sind immer interessiert. Die Sache, die wir betonen wollten, die wir jetzt hier nochmal zitiert haben aus der Passdatenverordnung, ist eben eine besonders wichtige Sache. Sie haben tatsächlich dort in diese Verordnung geschrieben, dass wenn eigentlich alle Fingerabdrücke, die Sie von diesem Menschen, also alle 8, die Sie nehmen könnten, schlecht sind, Sie einfach den besten nehmen. Das heißt also, dass möglicherweise die Fingerabdrücke, die im Chip gespeichert werden, von Anfang an schlecht sind und über die gesamte Laufzeit dem armen Besitzer nur Probleme bereiten werden und ihn auch diskriminieren werden. Das wollen wir nochmal hervorheben. Wir haben es ehrlich gesagt wirklich nicht glauben können im April auf der CeBIT. Und erst als wir es dann schriftlich vorliegen hatten, war uns klar, dass sie es auch wirklich so machen. Die Folgen davon in der Praxis werden wir ja noch erzählen.
Vor allem damit ist auch, falls Sie sich irgendwann mal entscheiden, eine zentrale Datenbank zu machen, was halt über früher lang einfach passieren wird, ist die halt auch schon von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil sie halt einfach so qualitativ schlechte Aufnahmen da drin haben, dass halt sämtliche Überprüfungen, die sie dort vornehmen, halt einfach ins Leere laufen werden. Wie ist denn das? Mikro? Nee, mach einfach.
Okay, wie ist denn das rechtlich, wenn man einen Fingerabdruck abgibt, der nicht sein eigener ist? Sei das jetzt ein zufällig generierter oder der von jemand anders, wenn man einen Pass beantragt? Steht das irgendwo? Wisst ihr das? Könnte man da vielleicht mal ein Gutachten einholen von irgendeinem Juristen?
Haben wir da schon Fragen dazu? Also was du auf jeden Fall sicherlich tun kannst, ist deine eigenen Fingerabdrücke nachzumachen. Also zum Beispiel irgendwie rechts und links vertauschen. Das sollte halt rechtlich total unproblematisch sein. Alles andere, ich meine, solange sie nicht nachweisen können, ist es halt eh egal.
Was ist eigentlich mit einem Fuß, also mit einem C-Abdruck von sich selbst?
Ja, super.
Also ich hatte bei mir mal gemacht, rein Interesse halber, weil ich wissen wollte, wie unterschiedlich eigentlich die Aufnahmen sind. Und ein C-Abdruck geht halt als Fingerabdruck durch, weil er natürlich dieselbe...
Was denn? Ja, das ist total super.
Also wir können keine rechtlichen Aussagen dazu machen. Wir können nicht.
Okay, lass mich weitermachen.
Okay, also die Sache, die also uns der aus der Sicherheitssicht der entscheidende Punkt, aber eigentlich auch noch dieser weitere, den wir schon erwähnt haben, am Ende ist die Entscheidung, ob der hat keine Handknopf gedrückt wird, vom Sachbearbeiter zu treffen. Wenn der Sachbearbeiter da vielleicht schon 20 Minuten mit diesem armen Beantragenden rumlaboriert, weil er immer wieder dreimal seinen Finger auflegen muss und immer wieder nicht geht, dann hat er manchmal auch einfach die Nase voll und drückt den Button keine Hand. Und wir haben genau das auch in den Meldeämtern erfahren, wo wir nachher noch drüber sprechen, wie die Tatsachen aussehen.
Okay. Also, lass mal das die Frage, weil ich muss sie wiederholen. Also die Frage war, ob vermerkt wird, ob der Finger, den man abgegeben hat, im Pass mit drin steht. Das ist so. Also es wird halt immer vermerkt, welcher Finger nachher wirklich aufgenommen wird. Allerdings musst du es dir trotzdem merken, weil wenn du halt an die Grenze gehst, werden sie nicht sagen, leg mal irgendwie den Finger auf, sondern du musst dann halt selber wissen, welchen du abgegeben hast.
Ja. Deswegen auch Frage B, was ist eigentlich die Konsequenz, oder gibt es eine Information über die Konsequenz, wenn nachher der Fingerabdruck, den ich in meinem Pass drin habe, an der Grenze nicht funktioniert oder am Flughafen, was passiert dann eigentlich?
Naja, darüber haben...
Die Frage war nach der Konsequenz an der Grenze dann. Nee, sorry, wir müssen auch mal ein bisschen durch. Irgendwie. Können wir nachher dann gerne beantworten?
Also wir sollen die Frage dann noch beantworten. Was passiert, wenn man also an die Grenze kommt und es funktioniert nicht mit dem Pass, der einem tatsächlich gehört? Angekündigt hatte das Bundesinnenministerium schon vor langer Zeit, dass dann jeweils eine verschärfte Kontrolle durchgeführt wird. Sprich, es ist dann die Zeit des Passbesitzers, die da in Anspruch genommen wird für eine Sonderkontrolle.
Aber dazu sage ich dann irgendwie noch was. Wir haben mal schon ein bisschen Realerfahrungen gemacht.
Genau. Wir haben noch einen letzten Punkt, bevor wir uns noch mal ein paar Sachen von unserem Innenminister erklären lassen, den wir hier noch mal vortun wollen, denn wir haben in den Studien, die das BMI gemacht hat, immer wieder auch hygienische Sachverhalte gefunden. Klar ist, dass wenn da viele Menschen eben Fingerabdrücke abgeben, dass es da möglicherweise zum Beispiel in Zeiträumen, wo man viele Leute mit Grippe, Schnupfen, Husten hat, zu hygienischen Problemen kommen kann. Und auch dazu findet sich was in dem Annex 2 zur Anlage. Und es liegt in der Verantwortung der Passbehörde, für eine hinreichend saubere Sensoroberfläche zu sorgen. Sprich, man erhofft sich, dass die Meldebeamten da öfter mal rüberwischen. In der BioP2-Studie damals hatten wir ja noch so ein schickes Foto, wo sie an die Sensoren so eine Kleenex-Box gestellt hatten. So reinigen sie ihren Sensor selbst. Also auch das ist natürlich so eine Sache.
Also wie sich das nachher auch auf die Haltbarkeit der Sensoren auswirkt, dürfte halt auch klar sein.
Ja, genau. Gut, und also falls jetzt irgendjemand Zweifel daran hat, dass diese Anforderungen, die da jetzt gestellt werden, nicht ausreichend getestet worden sind, so wollen wir doch mal nochmal unseren Innenminister zu Wort kommen lassen, denn die Testmaßnahmen waren toll.
Umfangreiche Testmaßnahmen haben bestätigt, dass die Technik und auch die neuen organisatorischen Abläufe gut funktionieren.
Also das ist einfach mal eine glatte Lüge. Also halt alle Studien vorher haben halt gezeigt, dass es halt genau das Gegenteil ist, dass es halt viele Probleme gibt. Und sie geben halt intern auch zu, dass sie eigentlich den Test jetzt an der Bevölkerung machen wollen, den großen Test.
Und wie sehen die Tatsachen tatsächlich aus? Also wir haben jetzt hier mal ein paar Zitate von einer Sachbearbeiterin aus dem Einwohnermeldeamt Norderstedt. Eines der Testmeldeämter, die jetzt über den Zeitraum ab März eben dabei waren, die Ersten zu sein, die testen durften und die auch jetzt den anderen Meldeämtern, also wir haben ja so etwa 5.300 bis 5.400 in Deutschland, eben Tipps und Hinweise geben. Sie sagt erstmal ganz klar, man sollte es nicht so machen, wie die Bundesdruckerei es darstellt, mit diesen 2,5 Minuten, denn sie sagt, sie muss es dem Bürger natürlich erklären, und zwar, wie er den Finger auflegt, dass er ihn nicht bewegt, wie doll er ihn aufzulegen hat, all sowas. Und wann er ihn natürlich wieder runternehmen muss, denn all dieses ist algorithmusgesteuert. Das heißt, die Software sagt sehr genau, wie der Bürger sich da verhalten muss. Und sie gibt hier tatsächlich auch mal Minuten an. Sie sagt, es dauert Minimum etwa 10 Minuten.
Und also die Aussage von ihr war auch noch, das ist halt ganz schwierig, den anderen Leuten in dem Passamt irgendwie zu vermitteln, dass es halt so lange dauert, weil sie halt immer nur sehen, dass irgendwie da vorne sitzt einer am Schreibtisch und macht immer nur so. Und es passiert sonst nichts, 10 Minuten lang.
Also sie hat natürlich auch entsprechenden Unmut von den Bürgern dann zu spüren bekommen, die einfach immer nur sehen, ja, die sitzen da zwar und machen was, aber irgendwie legen die immer nur dauernd den Finger auf, was wirklich oft ist. Man kann sich vorstellen, wie oft das im Maximum ist. Also wenn Naja, sogar einfach zweimal, wenn es sozusagen genau. schief
also
geht.
Also es kann halt durchaus so 20, 30 Mal der Fall sein.
Genau. Also von diesen 2,5 Minuten kann wohl keine Rede sein. Sie hat aber ein paar praktische Tipps, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Nämlich empfiehlt sie, dass man etwa den Finger, also als Bürger, hinter dem Ohr reiben kann, wenn er zu trocken ist, damit man ihn etwas feuchter hat. Ja. Oder es gibt halt doch ältere Leute oder eben sehr junge Leute, die sind dann aufgeregt, wenn sie ihre erkennungsdienstliche Behandlung auf dem Meldeamt durchführen sollen. Und dann müssen sie immer Tücher bereithalten, um zum einen den Sensor wieder abzuwischen und zum anderen die Finger zu trocknen. Also ich habe da direkt ein Gefühl von Mitleid mit diesen armen Sachbearbeitern, die diesen Fuck-up praktisch jeden Tag jetzt dann live machen müssen.
Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man halt nicht gewillt ist, hochqualitative Fingerabdrücke abzugeben, kann man natürlich das, was hier als Hinweis gegeben ist, natürlich auch zu seinen eigenen Gunsten gebrauchen und halt vorher den Fingerabdruck einfach mal hinterm Ohr reiben, dass er halt schön fettig ist und dann nur so tun, als wenn man ihn wieder trocken reibt und halt immer wieder fettige Finger auflegt und damit das Bild praktisch qualitativ in die Knie zwingt.
Wir haben nun, und vorhin war... sicherlich ist es nicht unbedingt eine Lösung, irgendwie dem Sachbearbeiter viel Ärger zu machen. Wir haben uns da was anderes ausgedacht, das kommt nachher noch. Wir haben eigentlich die letzten Jahre immer wieder darauf hingewiesen und eben kam es auch schon irgendwoher eine Frage dahingehend, und zwar in Bezug auf Senioren. Aus den Studien der BioP2-Studie konnten wir das sehr klar entnehmen, obwohl die Testpopulation ja nur zu 1% aus Senioren bestand, konnte man sehen, dass sowohl die Gesichtsbilder wie auch die Fingerabdrücke signifikant schlechter erkannt wurden. Und wir haben also schon erwartet, dass also auf den Meldeämtern ähnliche zu beobachten sein wird. Was wir aber in der Praxis erlebt haben, ist weit schlimmer. Und auch da haben wir mal ein paar Zitate. Es ist so, dass es teilweise ab 40 schon der Fall ist. Ab 50 sagen wir schon, darüber hinaus wird es noch schwieriger. Und das sind auch Sachen, die wir bemängelt haben. Wenn der Fingerabdruck gar nicht geht, muss man jetzt den Button keine Hand betätigen. Ja, das heißt, sie gibt ganz klar an, dass es schon ab 40 Probleme gibt auf diesen Ämtern. Da waren wir sogar überrascht, denn wir hätten schon gedacht, dass es so 40, 50 kein Problem ist und erst tatsächlich so ab 55, 60 problematisch wird, wie man eigentlich auch international aus solchen Studien sehen kann. Das ist doch eigentlich schon überraschend.
Und das waren halt wirklich so Aussagen von jemandem, der es halt praktisch gemacht hat, der halt eine gewisse Erfahrung dann gesammelt hat. Und wenn Sie halt wirklich sagen, so ab 40 wird es langsam schon schwierig, dann betrifft es einfach mal über die Hälfte der Bevölkerung. Also wir sind jetzt nicht mehr so bei 5-10%, wo wir irgendwie letztes Jahr noch waren, sondern irgendwie inzwischen bei 50, und das ist einfach mal inakzeptabel.
Es gibt ohnehin Zahlen darüber, wie viel Prozent in der deutschen Bevölkerung Probleme haben mit etwa Hautkrankheiten an den Händen. Die Zahlen schwanken zwischen 3 und 11%. Ich habe den Namen der Veranstaltung vergessen. In Darmstadt. Biosig. Wie wir bei der Biosig von einem Hautarzt mal erfahren haben, es betrifft ja nicht nur ältere Leute, sondern es betrifft natürlich auch Leute, die Hautkrankheiten haben oder dergleichen, also die eben Probleme mit der Fingerabdruckabnahme haben.
Also die natürlich auch immer in den ganzen Studien, die es früher gab, halt geflissentlich ausgeklammert wurden.
Richtig. Ja, also wir müssen leider sagen, der Gesetzgeber hat neben der Problematik, die jetzt jedoch eher technisch ist, hinsichtlich des Zwecks, nämlich der Bekämpfung des Terrorismus, eine große Sicherheitslücke gelassen, die wir hier auch anprangern wollen, nämlich die Kinderterroristen. Denn wir wissen, dass Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr nur einen Kinderreisepass ohne Chip erhalten. Und zwar ist der Kinderreisepass sozusagen aufgewertet worden, im Sinne des Passgesetzes, also jetzt ein regulärer Pass, aber man hat da schlicht vergessen, auch den Kinderterroristen die Fingerabdrücke abzunehmen. Nach dem vollendeten 12. Lebensjahr wurde dann aber gemacht, und wir wollen euch mal zeigen, wie das praktisch aussieht. Wir haben mal einen mitgebracht. Ich kann da auch gerne mal ein bisschen aus der Praxis berichten. Es ist tatsächlich ein Problem, dieses Kind war nicht einmal 2, dieses Kind dazu zu bringen, dass es erstmal ein Frontalfoto ohne Lächeln von sich machen lässt. Ja. Und wenn man sich jetzt mal die Daten auf diesem Pass ansieht, ist also im September ausgestellt worden, es wird quasi bis 2012 ein gültiges Dokument bleiben. Ich weiß nicht, ob dieses sechsjährige Kind dann noch irgendwas mit diesem Kinderterroristen auf dem Foto da zu tun hat. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall eine schwere Sicherheitslücke, wo wir doch meinen, hier sollte der Gesetzgeber dringend nachbessern.
Fingerabdrücke.
Ja, unbedingt. Natürlich, ganz dringend. Aber natürlich, zurück zum Ernst. Klar ist, dass die Abnahme von bei Jugendlichen und bei Kindern ziemlicher Unsinn ist, da sie eigentlich biometrisch kaum ausgewertet werden können. Sie machen es jetzt aber praktisch, also ab dem vollendeten 12. Lebensjahr. Ja, wir hätten dann noch eine kurze Grußbotschaft von unserem Innenminister.
Aber die letzte.
Ja, die letzte jetzt dann, aber eine besonders schöne.
Es gibt nämlich einen zweiten Fortschritt. Per Knopfdruck werden die Antragsdaten der Bürgerinnen und Bürger elektronisch vom Passamt zum Passproduzenten, die Bundesdruckerei in Berlin, übertragen.
Noch 20 Minuten. Das sind anhalten, 20 Minuten noch.
Ja. Wollt ihr nochmal? Nein. Ich glaube, der zweite große Vorteil ist jedem sofort klar, dass nämlich diese Daten elektronisch übertragen werden. Naja, und was ist passiert? Ihr werdet es euch alle denken können. Natürlich ist die Sache nicht sicher. Und wir hatten da einen Mitstreiter, nämlich Carsten Neumann, den Landesdatenschutzbeauftragten von Mecklenburg-Vorpommern, und sein Kollege aus Bayern, die sich sofort an die Öffentlichkeit gewandt haben und gesagt haben, also die Prozeduren, wie sie dort eingeführt sind, sind nicht sicher. Sie sind auch nicht wirklich validiert worden. Das heißt, das BSI, was hier die Qualitätssicherung und die Sicherheitsüberprüfung machen soll, hat da noch nicht so richtig gute Arbeit geleistet.
Vor allem die Aussage, was das halt irgendwie nochmal ein bisschen kritischer darstellt, ist, dass Sie gesagt haben, zu der Aussage, ob man seine Fingerabdrücke in den Meldeämtern überprüfen kann, also ob man sehen kann, ob die wirklich im Pass funktionieren, war so, nein, sie können ja nicht verwechselt werden, also wir müssen es irgendwie nicht überprüfen können, weil sie ja nicht verwechselt werden können, weil ja die Übertragung abgesichert ist, was halt damit auch wieder...
Aber erst die Übertragung der Vermittlungsstelle der Behörde an sich die Daten nicht verschlüsselt, wenn erst
Sind sie so teilweise auch nicht. Also es haben halt wirklich die Datenschutzbeauftragten, sie haben sich mal angeguckt, wie es in den Meldeämtern und von der Meldeämter zur Bundesdruckerei läuft. Und es wird halt tatsächlich... Hast du ein Mikro? Sagst du es vielleicht nochmal ganz kurz? Ja, gib es ihm nochmal kurz.
Die Daten werden übergeben an ein Programmverfahren. Dieses Programmverfahren übergibt die Daten zur Bundesdruckerei entweder über das Testernet oder über das Internet, je nachdem wie es eingerichtet ist. Entweder per POP3 SMTP, holt die sich, verschickt die, oder über den OSCI-Zugriff per HTTPS direkt an den internen Server.
Woher weißt du das?
Ich hab's eingerichtet.
Die zweite Person zum Festhalten.
Ja, bitte. Mehrere, ja. Nicht vom Fleck bewegen. Also wir wissen tatsächlich nur jetzt aus dieser Pressemeldung von den Landesdatenschutzbeauftragten, wir wissen, dass die Landesdatenschutzbeauftragten nicht eben eine riesige Macht zur Verfügung haben, aber zumindest können sie eben offiziell dieses Verfahren beanstanden. Und das hat auch der Herr Neumann aus Mecklenburg-Vorpommern getan. Die Frage, die sich natürlich daneben stellt, wo es jetzt dieses schöne elektronische Verfahren gibt, um die Daten an die Bundesdruckerei zu bringen, was ist denn eigentlich mit den Ermittlungsbehörden? Die Taz hat Wolfgang Schäuble danach gefragt. Sie hat ihn einfach mal gefragt, wie sieht es denn aus, wenn die Pässe jetzt dann ausgestellt werden und demnächst die Personalausweise folgen werden, ob das nicht ein schönes Fahndungsinstrument sei. Und er sagt, das ist nicht geplant. Mit der Fahndung hat das gar nichts zu tun. Die biometrischen Daten sind ausschließlich auf dem Chip gespeichert. Das ist eine Aussage vom 8. Februar 2007. Wie sieht die Realität wirklich aus? Die Realität sieht so aus, dass ein Online-Abruf schon heute möglich ist. Also man kann es auch nachlesen in der Passverordnung, Paragraph 22a, sogar im Rahmen von Verkehrsordnungswidrigkeiten kann das Licht...
Was bisher aber auch möglich war, halt
Nimm mal das Mikro bitte, weil es sonst nicht auf dem Stream mit drauf ist.
Was bisher aber auch möglich war bei Personalausweisen, also wurde einfach ein Antrag gestellt und dann hat die jeweilige Behörde den Antrag gekriegt per Fax oder per E-Mail.
Genau, was halt aber jetzt noch dazu kommt, ist, dass es halt automatisch geht und dass es halt vor allem auch ohne direkte Einwirkung der Gegenstelle, also wenn man halt Gefahrenverzug und es ist gerade Freitagabend und die Behörden haben schon zu, dann kann man das natürlich automatisch und sofort kriegen. Das heißt, irgendwie, wir werden irgendwie Freitagabend erhöhte Netzlast feststellen, wenn sie irgendwie die Wochen irgendwie Arbeitszeit irgendwie dort abarbeiten, um halt nicht den Stress zu geben, das irgendwie jedes Mal einzeln bestätigen zu lassen.
Wichtig ist also, sind hier die Wörter automatisiertes Verfahren und hier unten das Zitat, eben wenn die Meldestelle nicht erreichbar ist oder eben keine Öffnungszeiten mehr hat und der Ermittlungszweck so dringend sei, dann kann es eben automatisiert abgerufen werden. Ja. Wir waren jetzt nicht so super überrascht, aber es kommt noch besser. Wir haben ja da noch den Herrn Clemens Bindinger, Innenpolitiker der CDU. Ich hatte auch schon mal auf einer Veranstaltung mit ihm das Vergnügen, der zu Protokoll gegeben hat im Bundestag, dass wir sicherlich in einigen Jahren, vielleicht auch noch früher, nochmal über die Forderung debattieren müssen, wo denn noch eine Kopie dieser Fingerabdrücke zu hinterlegen sei. Klar ist, dass bereits seit 2001 unser Bundeskriminalamt fordert, dass wir eben nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch innerhalb Europas die Fingerabdrücke flächendeckend sammeln. Uns würde natürlich nicht überraschen, wenn nach dem nächsten Kriminalfall, der irgendwie medientechnisch Wellen schlägt, die Forderung erneut laut wird. Klar. Ja, da haben wir gleich noch ein schönes anderes Zitat aus der Zukunft. Könnte es sein, dass die biometrischen Daten der neuen Ausweispapiere, wenn diese erst einmal eingeführt sind, doch in einer großen Datei zusammengeführt werden? Darauf antwortete Wolfgang Schäuble nur, ich bin mit Aussagen für die Ewigkeit sehr zurückhaltend.
Also in dem Fall machen Sie sich nicht mal mehr die Mühe zu lügen oder das zu verschleiern, was Sie vorhaben, sondern sagen es eigentlich schon ganz klar. Und es wird halt einfach passieren über früh oder lang. Irgendwie, sie werden es halt erst über den internationalen Weg einführen, dass sie halt gegenseitige Austauschabkommen für die Daten beschließen und es dann halt irgendwann halt auch hier zentral speichern werden. Ja. Muss man sich halt einfach keine Illusion machen.
Herr Starbuck hatte dieses Jahr die Möglichkeit, die Prozeduren mal tatsächlich eine Weile zu beobachten. Wir haben leider kein Foto, sonst hätten wir es eingeblendet, weil du aktiv daran gehindert worden bist, diese Fotos zu machen. Aber ich denke, der Bericht ist ganz interessant, wie es dann praktisch aussieht. Weil Starbuck fliegt um die Welt, um euch zu informieren.
Also ich war eher zufälligerweise dort, und zwar in Malaysia. Das ist das erste Land, wo biometrische Pässe eingeführt wurden, schon vor im letzten Jahrtausend auf jeden Fall schon. Und hatte da glücklicherweise, also es war gar nicht geplant, aber ich hatte glücklicherweise eine Stunde Aufenthalt in dem Flughafen, weil das Flugzeug Verspätung hatte. Und statt mich zu langweilen, habe ich mich einfach mal eine Stunde neben die Passstellen dort gestellt. Und wollte ich jetzt mal kurz erzählen, wie das da so abläuft oder wie es halt allgemein eingerichtet ist. Also ich habe halt ungefähr so 100 bis 200 Leute da durchgehen sehen, was halt statistisch nicht relevant ist, aber man kann sich ungefähr bei den Zahlen, die ich halt gleich sagen werde, dann einfach hochrechnen, wie viel Prozent das wahrscheinlich dann sein werden. Also die biometrischen Reisepässe dort wären nur für Einheimische ausgegeben, das heißt halt die ganzen Kontrollen haben halt wirklich auch nur die Malaysia betroffen. Und das war halt nachts um 12, also es war halt relativ leer. Nichtsdestotrotz gab es halt doch teilweise ganz schöne Verzögerungen. Das liegt halt einfach daran, dass es war halt der Hauptflugplatz in Kuala Lumpur, also der Hauptstadt. Sie haben dort, ich war mir nicht ganz sicher, 9 oder 12 separate Schleusen. Muss man sich so vorstellen wie in der Metro oder in halt U-Bahn in den meisten asiatischen Städten, dass du halt so 2 Schranken hast. Man läuft halt ran, dann geht die erste Schranke auf, man geht rein, macht halt sein Ding. Dann geht, wenn es erfolgreich war, die zweite Schranke auf und man lässt dann durch. Der interessante Punkt hierbei, oder der erste interessante Punkt ist, das Auslesen des Passes oder die ganze Prozedur kann halt erst losgehen, wenn die erste Schranke wieder zu ist. Das heißt, man geht rein und die Schranke muss zugehen. Jetzt haben sehr viele Leute einen Koffer dabei. Haben halt den Koffer reingestellt, stand der Koffer irgendwie noch in der ersten Schranke, Tür ging nicht zu, nichts ging mehr. Das war halt schon mal der erste Punkt, wo halt ziemlich viele Leute erstmal eine ganze Weile gebraucht haben. Das zweite Problem, man hat auch mal 2 Koffer dabei. Also dann wird es dann schon ganz unmöglich, weil einfach man hat so einen knappen halben Meter oder so, wie nach hinten Breite und irgendwie auch nur so wie die Person. Das heißt, irgendwie mit mehr als 2 kleinen Koffern kommt man eigentlich gar nicht rein. Ich habe leider nicht beobachten können, was passiert, wenn einer mit 3 Koffern kommt. Wie sie das handhaben, ich weiß es nicht. Also diese Schleusen Also wenn halt die Schleusen zu sind, dann geht halt die Kontrolle los. Das heißt, man nimmt seinen Pass und steckt ihn in einen Schacht rein, der dort irgendwie angebracht ist. Interessanterweise dabei ist, dass der Schacht halt nur unwesentlich breiter ist als der Pass selber. Das heißt, viele Leute, die halt den Pass in einer Schutzhülle drin hatten, haben ihn halt gar nicht reingekriegt. Also es stand halt tatsächlich eine Person davor, ein bisschen älter schon, die halt über Sekunden, also so eine halbe Minute versucht hat, irgendwie den Pass da so reinzustecken, irgendwie schräg und schief und umgedreht und ihn nicht reingekriegt hat, bis dann die Supervisor gesagt haben, ja, sie sollen ihn doch mal aus der Passhülle rausnehmen. Interessant dabei, sie haben relativ viel noch manuelle Kontrollarbeit dort. Also sie haben halt zu jedem, also waren immer so in Dreiergruppen aufgeteilt, die Schleusen, und hatten pro Dreiergruppe eigentlich drei Personen, die halt irgendwie dafür verantwortlich waren. Sie hatten halt einen Supervisor und halt zwei, die halt sich das genau angeguckt haben und die halt auch schon mal rausgelaufen sind und geholfen haben. Also bei ungefähr 10 Leuten, also von so ungefähr 150, sagen wir mal grob, also so knapp unter 10%, war halt tatsächlich richtig manuelles Eingreifen nötig. Die sind dann halt rausgegangen aus ihren Kanzeln, irgendwie hingelaufen, haben irgendwie gezeigt, was man da tun muss, und dann ging es halt weiter. Wenn man den Pass dort dann reingesteckt hat, dann gab es da so einen schönen, also ein großes Display, wo dann der Countdown runtergezählt hat. So von 9 hat es angefangen bis 0. Wenn es bei 0 war und noch nicht fertig war, hat es wieder bei 9 angefangen. Also toller Countdown, ratter, 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 irgendwie einmal runter. Also bei den meisten hat es ungefähr halt so 10 Sekunden gedauert, also wirklich einmal bis 0 runtergezählt, bis die Daten ausgelesen sind. Bei 3 Fällen hat das Passauslesen gar nicht funktioniert. Was man natürlich nicht feststellen konnte, weil der Countdown halt trotzdem runtergelaufen ist. Das heißt, die haben da irgendwie erst mal eine Minute gewartet, bis sie dann irgendwann unruhig geworden sind und dann der Supervisor: Kommen Sie doch mal irgendwie hier außen rum. Also das ist irgendwie da auch ganz klar irgendwie Fehler im Design, das kann man halt einfach nicht so tun, da irgendwie geht Zeit verloren ohne Ende. Wenn die Daten ausgelesen sind, gab es halt neben dem Sensor, also der Sensor war so 45 Grad angeschrägt und unten 90 Grad gab es halt so einen Fingerabdrucksensor, der halt schön rot beleuchtet war, also auch wieder optisches System wie bei Edeka. Und da sollten dann die Leute ihre Finger drauflegen. Was relativ viele getan haben, ist, sie haben den Finger aufs Display gelegt. Also was Constanze irgendwie in den letzten Jahren auch immer schön in ihren Biometric in Science Fiction gesagt hat, so Scan-Displays. Es war halt so richtig schön zu sehen, da war das Display und in der Mitte war halt so ein Balken, wo das normalerweise das Bild angezeigt wurde, und da war halt einfach alles voll fett. Also da haben die ganzen Leute immer fleißig ihre Finger raufgepatscht.
Ja, die haben die Filme alle gesehen, ist doch klar.
Also es war halt wirklich viele. Es waren halt, ich habe allein 5 beobachtet, ich war halt alleine und halt konnte nicht alles parallel beobachten, aber es waren halt wirklich viele, die das genauso getan haben. Wenn sie dann doch mal den richtigen Sensor gefunden haben, dann war halt erstmal die Frage, ob die Qualität ausreicht. Also sie haben halt wirklich den Finger aufgelegt, dann ein bisschen mehr gedrückt, dann noch ein bisschen mehr gedrückt, und bis dann irgendwann mal die Anzeige gesagt hat, ja, die Qualität vom Finger ist prinzipiell ganz gut, hat das locker nochmal knapp 10 Sekunden gedauert. Wenn es nach den 10 Sekunden immer noch nicht irgendwie funktioniert hat, dann hat man wieder hilflos zum Supervisor geguckt, der dann irgendwie immer rübergeschrien hat, ja, nimm doch mal den anderen Finger, weil du hast doch bestimmt irgendwie nicht deinen rechten Daumen, sondern deinen linken Daumen eingegeben. Also auch hier wieder ohne Supervisor zusätzliche Interaktion hätten die da irgendwie stundenlang in dieser irgendwie Abfertigungskanzel gestanden, ohne halt durchzukommen. Ein sehr interessanter Fall, wenn tatsächlich mal alles funktioniert hat, also die Qualität ausreichend war, war die Erfolgsquote der Authentifizierung 100%. Das heißt, was auch immer sie da an Schwellwerten eingetragen haben, sobald halt die Qualität ausreichend war, wurden halt alle durchgewunken. Ist natürlich, also ich weiß halt nicht, ob es vielleicht total super System ist, aber das sieht halt schon sehr komisch aus. Probleme hatten, wie halt irgendwie gerade auch schon angesprochen wurde, hauptsächlich alte Leute. Also halt wirklich übermäßig viel, die dann halt einfach dort deutlich länger standen, also nicht die üblichen 10 Sekunden, sondern halt auch schon mal so eine Minute drin standen. Und es gab tatsächlich 2 Leute, bei denen das mit dem Fingerabdruck gar nicht funktioniert hat. Also die halt schon ihren Pass einlesen konnten, aber dann halt wirklich 2 Minuten drin standen, versucht haben, ihren Finger abzunehmen, einen Fingerabdruck abzunehmen, und dann halt irgendwie verzweifelt rausgegangen sind. Und das die Fallback-Prozedur, die dann passiert ist, sind halt zum Extraschalter gegangen, zu Beamten, der hat sich irgendwie angeguckt, ja, sieht wie ein Pass aus, hat es nochmal kurz auf den optischen Scanner gelegt, hat ihn zurückgegeben, hat sie so durchgewunken.
Also einfach sämtliche
das
tollen
kann man wirklich Sicherheitssimulationen nennen, oder? Also das ist schon.
Das heißt, man macht was wie irgendwie hier nachher, passt kaputt und schon kommt man halt einfach so durch wie bisher auch. Also die ganze Sicherheitssimulation ist wirklich nur eine Simulation.
Das hat auch den Vorteil, ja. Man kriegt dann also nicht die Krankheiten, die da alle auf die Sensoren schleppen. Man geht einfach vorbei, weil man hat ja seinen Chip deaktiviert. Das ist schon nicht unpraktisch in so Grippezeiten.
Ja, also noch abschließend, so normalerweise oder halt der Minimalfall, was aber auch relativ häufig war, so 20 bis 30 Sekunden, der gesamte Vorgang, also von halt reinstecken bis wieder rausgehen. Aber es gab auf jeden Fall Fälle, die da wirklich bis zu 5 Minuten drin standen. Also selbst wenn dann die Supervisor hinkamen und irgendwie, ja, da hat noch nicht funktioniert, leg nochmal auf und nochmal auf und sind dann halt irgendwann wieder rausgegangen. Ein cooles Detail war noch, der eine Typ hat irgendwie seinen Koffer draußen stehen lassen. Und natürlich geht jetzt nicht mehr, die erste Schranke geht natürlich nicht mehr auf. Das heißt, er stand dann ganz hilflos drin und meinte, mein Koffer steht da draußen. Und dann hat irgendwie die Supervisorin irgendwie die Schranke wieder aufgemacht. Er ist rausgegangen und konnte seinen Koffer wieder reinnehmen. Also halt alles so Sachen, wo halt klar wird, dass es ohne manuelle Hilfe halt überhaupt gar nicht möglich war. Also wir hatten insgesamt sicherlich 15-20% fremd, also ohne Supervisoraufsicht wäre das halt einfach gar nichts gegangen und es war halt mitten in der Nacht. Also es gab teilweise schon so Schlangen, 2-3 Leute, aber stellt euch das einfach mal vor zur Hauptreisezeit, wenn da irgendwie 100 Leute, 200 Leute irgendwie die für den nächsten Flug angemeldet sind und dann durch müssen. Muss einfach ein totales Chaos sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es
da irgendwie läuft. Es sind tagsüber auch mehr Menschen, die dort helfen, anders wird es wohl nicht gehen.
Nee, es war einfach gar nicht mehr Platz für Menschen, die da helfen.
Naja, wenn man sich vorstellt, was passiert in Frankfurt, irgendwie Deutschlands größten Flughafen, also zur Hauptverkehrszeit.
Ich vermute einfach mal, sie werden dann irgendwie das System ausschalten und einfach irgendwie das auslesen, irgendwie, ja, ist schon gut, geht mal durch. Aber okay. Also wer mal irgendwie nach Malaysia fliegt und sich das mal angucken kann zur Tageszeit, bin ich irgendwie auf jeden Fall auch sehr an Informationen interessiert, wie es dann wirklich läuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es halt funktioniert.
Tja, und an diesem praktischen Beispiel kann man nochmal sehen, warum wir guten Grund haben, hier alles Mögliche zu tun, um zu verhindern, dass wir hier so weit kommen. Und wir sind ja eigentlich schon seit ein paar Jahren dabei, uns zu überlegen, was können wir da eigentlich machen? Und wir haben auch schon mit diversen Juristen gesprochen, weil wir auch gerne den Rechtsweg beschreiten wollten, aber nun sind wir Hacker, keine Anwälte. Aber es gibt jetzt jemanden, der klagt und da sind wir auch sehr froh drüber. Das heißt, es gibt einen Rechtsanwalt, Michael Schwarz, mit dem wir auch mittlerweile Kontakt haben. Der hat halt beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen eine Klage eingereicht, eine sehr gut begründete Klage, die sich über 40 Seiten zieht, die sich auch durchaus mal lohnt zu lesen. Er hat die öffentlich gemacht, kann man nach googeln, findet man. Wo er auch tatsächlich schon eine Argumentation bringt, die eher verfassungsrechtliche Gründe angreift, also etwa, dass er über die Frage der informationellen Selbstbestimmung und so weiter und auch einen langen geschichtlichen...
Ja. Wir werden die Links auf jeden Fall dann auf www.ccc.de /ipass mal veröffentlichen.
Ja, klar. Und vor allen Dingen hat Michael Schwarz ganz klar gesagt, er möchte Nachahmer finden. Das heißt, Leute, die sich jetzt einen Pass holen oder holen müssen und dem widersprechen, dass ihre Fingerabdrücke aufgenommen werden, die können gerne seine Klage kopieren, ihren Namen dahinsetzen und vor ihrem jeweiligen Verwaltungsgericht klagen. Also er hat natürlich erst widersprochen, dann einen Bescheid bekommen, also einen ablehnenden Bescheid und konnte dann klagen. Aber er sucht explizit auch nach Leuten, die es ihm gleich tun. Und eigentlich kann der Weg nur sein, übers Bundesverfassungsgericht klären zu lassen, ob diese Maßnahme der biometrischen Vollerfassung der Bevölkerung in irgendeiner Weise verhältnismäßig ist und nicht doch mal vom Gericht überprüft werden müsste. Und der Anfang ist also gemacht, da haben wir uns schon sehr drüber gefreut und wir wollen... Ja.
Also wir spielen auch sehr gerne Mittler, wenn halt jemand irgendwie das tun will, am besten eine Mail an ipass@ccc.de schreiben oder uns persönlich ansprechen. Wir leiten das dann weiter und versuchen das halt auch ein bisschen zu koordinieren alles.
Ja. Also er hat explizit dazu aufgerufen und wir wollen uns da anschließen und wir wollen auch Leuten helfen, die es machen wollen. Ja. Also wer eben einen haben muss, der sollte sich vielleicht mal überlegen, ob er nicht vielleicht ein geeigneter Kandidat wäre, hier den Rechtsweg auch tatsächlich mal zu beschreiten. Wer, wenn nicht wir, nicht wahr?
Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal irgendwie mit unserem Vortrag fertig werden und dann noch fragen.
Wir haben dann nämlich noch ein winziges Bit am Ende, was uns nochmal ganz wichtig war. Wir haben ja nur gehört, dass die Sachbearbeiter echt ein hartes Leben haben. Und vielleicht kann man ihnen das ein bisschen interessanter machen, indem sie vielleicht mal interessante Bilder von ihren Sensoren auf dem Bildschirm kriegen.
solltest es ein bisschen verunstalten.
Also derjenige, der irgendwie uns hier, also ich als ich irgendwie am ersten Tag hier, am 9. Tag vom Kongress kam und mich in die Ecke gesetzt hat und wie mit einem jemand geraucht habe und dann meinte er, ja, ich bin hier Elektroniker, ich habe irgendwie viel Hornhaut an den Fingern und irgendwie es tut gar nicht weh, ich mit einem Lötkolben drauf rumtatsche. Und dann meinte er, das können wir mal probieren, hat irgendwie den Smiley raufgemalt, auf den Sensor gelegt und ich bin fast umgefallen vor Lachen. Das war einfach, das ist,
also um das mal zu betonen, das ist keine Bildbearbeitung, ja? Das ist tatsächlich ein Finger, der so aussah. Nur damit es nochmal vollkommen klar wird, wir haben ja nicht an den Bildern manipuliert.
Und es ist dein Finger. Also sie können hier einfach mal genau gar nichts, also du gehst mit dem zum Einwohnermeldeamt und richtest die Kamera ganz groß auf das Gesicht von der Beamten gegenüber.
Nur ist die Frage, die immer ist am Ende mit den Opportunitätskosten, nicht wahr? Wie schmerzhaft ist es denn, den Lötkolben auf die Fingerkuppen aufzulegen?
Also die Aussage ist, wenn man genug Hornhaut hat, tut es halt wirklich nicht weh. Ich habe es halt mal versucht, ohne Hornhaut ist halt wirklich Überwindung, so den Lötkolben an den Finger zu halten. Aber es ist halt irgendwie deutlich weniger schlimm, als wenn man sich irgendwie an einer, wo auch immer, verbrennt. Also es ist halt wirklich machbar und das ist einfach so lustig, dass also...
Also wir wären da auch dann gerne an kreativen, künstlerischen Darbietungen interessiert. Also der Knoten ist ja schon wirklich sexy, aber wenn ihr da noch andere Ideen habt, wir nehmen da auch dann gerne die Bilder entgegen. Wir hätten auch Sensoren, wenn ihr selber keine sensorischen Bilder aufnehmen könnt.
Also Vorschlag war zum Beispiel, einen traurigen Smiley in den Pass rein und einen lachenden Smiley an der Grenze dann vorzeigen. So schön.
Da könnt ihr natürlich auch Botschaften verstecken.
Ja, wir haben schon über die Auflösung haben wir auch schon gerätselt. Aber für den Stinkefinger sollte es auch reichen.
Naja, ich hoffe, ihr seid da kreativ. Das war auch unser sozusagen letzter Bit zum Schluss. Wir haben also, einige gehört zu den Prozeduren, wir haben also unseren neuen Pass. Hier sind noch ein paar Vorschläge für die Zukunft. Ich finde, das Modell ist doch deutlich erweiterbar. Also diese Vorschläge sind hier von der Zeitschrift Titanic gemacht worden, dass man etwa ja, die Spermaproben, die Nasenhaare, die Bremsspur oder die Fußnägel hinzufügen könnte. Ich denke, da haben wir doch noch einige Vorschläge für das Innenministerium. Wir sind auch schon gespannt auf die Ersterfassungsprozeduren auf den Meldeämtern. Und in der Kategorie Watching Them, Watching Us haben wir auch noch einen, aber jetzt wirklich ganz zum Schluss. Ihr dürft mal raten, wem dieser Fingerabdruck gehört.
Herrn Schäuble.
Auch er fest mal Gläser.
Das ist halt genau der Fall, der vorhin angesprochen wurde. Man hat ein Glas von jemandem, man nimmt es hin, macht ein Foto, macht Kopien davon, klebt sie sich irgendwo rauf und Herr Schäuble war wo auch immer beim Ladendiebstahl. Habe ich nicht gesagt.
Also der TCC plant ja gerade so eine Sammelbildaktion. Wir empfehlen doch sehr den Erwerb der nächsten Datenschleuder.
Also er ist erstmal prinzipiell schon weit verteilt, das heißt, es hat gar keinen Sinn mehr, konstant so schönen Rechner mitzunehmen. Und es gibt auf jeden Fall in Kürze dann auch zum selber ausdrucken, beziehungsweise schon als fertigen Attrappe zum Aufkleben.
Ja, da bleibt uns eigentlich zum Schluss nur... Wolltest du noch...
Oh, bitte. Nee, damit wollen wir schließen. Genau. Bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wenn es noch Fragen gibt, ich glaube, die Zeit ist leider schon ganz schön rum.
Vielleicht deswegen dann eher müssen wir die dann face-to-face klären.
Vor der Tür. Und wenn jemand noch Pässe hat, die irgendwie zu gut funktionieren,
wir haben
sind
den Zapper.
Auch gern bereit.
Okay.